Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 74. Und heute haben wir einen Blick gewagt und zwar hinter die Kulissen von einem Broker. Und deswegen heißt hier auch die Folge Broker Insight. Und wir haben den CEO und Co-Founder von Just Trade gesprochen. Also doch ein sehr aufschlussreiches Interview.
Richtig.
Aber dazu später mehr. Philipp,
ja.
Wie war denn deine Woche?
Meine Woche, Marcel, ich war wieder über den Wolken.
Uiuiui.
Es war so schön.
Ja.
Es war wirklich, und ich war heute das erste Mal auf unserem Hauptstadtflughafen, auf dem neuen BER.
Und, alles gefunden?
Mega.
Okay.
Also gut, sie hatten auch lange Zeit, das Ding zu bauen, muss man ja sagen.
Ja, klar. Was lange dauert, wird gut.
Wirklich hervorragend. Ein so schöner Flughafen, aber ich habe auch die Woche wieder zu meinem Kollegen gesagt, ich glaube, am Flughafen siehst du, wie es der Wirtschaft eigentlich wirklich geht. Und ich sehe das ja immer auch so, wenn ich geflogen bin, dann durfte ich ja immer auch in diese Business-Logen rein. Ich war in Hamburg alleine.
Ja.
Früher hast du da drin keinen Platz bekommen. Und das ist doch erschreckend. Heute in Düsseldorf waren wir, glaube ich, zu dritt. Und da muss ich einfach sagen, ich glaube, man sieht einfach, wie es der Wirtschaft wirklich geht auf den deutschen Flughäfen.
Also zumindest so die Fraport und so die ganzen, auch für Fraport-Aktionäre.
Nee, allgemein, wie es der Wirtschaft geht, weil eigentlich hast du ja auch immer die Wirtschaftsmenschen, die fliegen müssen, die zu wichtigen Deals müssen,
naja,
wichtige
Termine machen. Ja, das kann man ja auch vieles auch, denke ich, digital machen und deswegen, glaube ich, ist es ein Schein, der trügt. Aber das werden wir ja sehen mit den Quartalszahlen, aber ich glaube vor allen Dingen sowas wie eben Fraport oder eben auch Lufthansa, die da nach wie vor noch nicht wirklich annähernd an den Geschäften von früher dran sind.
Ja, aber also ich denke schon, dass es dass da ein großer Batzen ist, der da uns auch fehlt, einfach als deutscher Wirtschaft. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe auch ganz viel gearbeitet, früh raus, abends erst wieder heim und dementsprechend habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen, was an den Börsen so los war. Und das war vielleicht auch ganz gut so, ja. Also wir haben ja hier eine Korrektur erlebt, wir haben nichts verpasst, alles gut. Vielleicht kann man jetzt auch nicht wieder nachkaufen. Philipp, hast du noch einen Witz für uns?
Ja, pass auf. Steht ein Schwein vor der Steckdose. Na Kumpel, wer hat dich denn eingemauert?
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Meine Damen und Herren, die heutigen Quartalszahlen werden Ihnen wieder präsentiert, kostenlos, aber nicht umsonst von Marcel.
Ja,
Marcel,
danke. Bitte. Danke, Philipp. Und zwar ging es direkt los mit Square diese Woche und das ist doch ein Unternehmen, was ich sehr stark auf einer Watchlist beobachte. Und hier waren die Erwartungen natürlich auch relativ hoch und jetzt muss man sagen, Erwartungen doch größtenteils getroffen. Der Umsatz, unfassbare 141% Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und jetzt hat man also 3,1 Milliarde Umsatz gemacht in einem Quartal. Das ist schon viel für Square. Man hat auch Gewinn machen können, also man ist profitabel. Allerdings hat man die Erwartungen da natürlich ein bisschen verfehlt, aber dennoch sind 800 Millionen Dollar unterm Strich übrig geblieben und das ist ja doch völlig in Ordnung. Die Aktie ging in den Korrekturmodus, minus 8%, aber was ja wirklich positiv ist, man hat mit der Cash App eine wirkliche Cash-Cow,
ja,
und zwar 377 Millionen Dollar Gewinn von den 800 Millionen Dollar, die Square insgesamt hat, ausweisen dürfen, kommen alleine von der Cash-App.
Unglaublich.
Mittlerweile sind es 36 Millionen Nutzer und ich finde, das geht eigentlich noch. 36 Millionen Nutzer, ich glaube, das sind, könnten das so knapp 10% der US-Bevölkerung sein.
250 Millionen leben
da. Also, ein bisschen mehr sogar, ja. Also das ist ja dann doch, ich sag mal, noch ein Marktanteil, der könnte sich noch weiter ausbauen, wenn man doch einfach nur wie PayPal.
Ja, auch die Expansionsfantasie ist
außerdem
da ja auch
noch. Genau, ne? Man kann ja dann auch noch schnell mal in andere Länder rüber switchen. Außerdem hat man bekannt gegeben, dass man nochmal 170 Millionen weitere Dollar in den Bitcoin investiert und damit natürlich, ja, die Position auf 220 Millionen Dollar ausweitet. Und das ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein Risiko oder ist es eher eine Chance? Das ist ein Fünftel laut Markus Koch der Cash-Reserven, die jetzt quasi in Bitcoin lagern.
Ich kann da nur einen Kopf schütteln.
Ja?
Das ist, ich weiß nicht, so, das ist Zocken. Diese Währung ist viel zu volatil, da steht kein Gegenwert dahinter, das ist nur eine reine Spekulation.
Ja, naja, es ist die Frage der selbst erfüllten Prophezeiung, wenn jetzt eben alle Prominenten noch mitgehen, dann ist das eben wieder eine höhere Nachfrage. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Der spanische oder europäisch, auch der größte Energiekonzern, wenn man so möchte, Energieversorger, ist Iberdrola. Und sie haben ebenfalls Zahlen gemeldet für das Jahr 2020 auch komplett. Und ja, klar, die Lockdowns, das Ergebnis davon war logisch, dass man natürlich weniger Strom benötigt oder weniger Energie benötigt. Mhm. Die Industrie war zeitweise komplett dicht. Das merkt man natürlich. Insgesamt haben sich noch Projekte verzögert und man hat natürlich mehr Kosten gehabt für die Gesundheitserhaltung der Mitarbeiter. Und so ist es eben ein Umsatz von minus 9%, was unterm Strich da steht. Aber immerhin 33,1 Milliarden Euro, also wirklich schon ordentlich viel. Ja. Man hat einen Gewinn, der nur minus 1% im Vergleich zum Vorjahres ergibt. Und das ist ja auch in Ordnung. Und jetzt muss man überlegen, 33,1 Milliarden Umsatz stehen eben dann doch 10 Milliarden Gewinn.
Das ist gut, das ist eine schöne EBIT-Marge.
Ja, ne? Das ist doch nicht ganz schlecht. Die Dividende wird um 2 Cent erhöht auf 42 Cent die Aktie. Und das sind jetzt insgesamt mehr als 4% Dividendenrendite. Also für alle Dividendenjäger vielleicht hier sogar ein recht interessanter Einstieg. Und dann jetzt eben noch kürzlich Nvidia mit wirklich klasse Zahlen. Also hier muss man wirklich auch wieder den Hut ziehen. Umsatz plus 61% und das auf der Größe. Man hat das erste Mal in einem Quartal mehr als 5 Milliarden Dollar umgesetzt. Es soll im Ausblick auf das erste Quartal 2021 sogar 5,6 sogar werden, soweit ich das jetzt überschauen konnte. Der Gewinn plus 53% und hier ganz klar, Grafikkarten sind nach wie vor das Brot- und Buttergeschäft.
Unglaublich.
Aber jetzt muss man hier sagen, weil man ja auch sagt, gerade Bitcoin, das Mining ist natürlich hier auch immer wieder so ein Nachfragetreiber. Aber
wie lange geht denn das gut? Der ist ja gedeckelt auf 21 Millionen Bitcoins.
Ja gut, aber es ist halt interessant, dass die Grafikkarten, die jetzt da sind, die leistungsfähigen, die wurden sogar ein bisschen zurückgehalten von Nvidia, weil sie einen explizit für das Schürfen und für das Mining selber entwickeln wollen und diesen eben, glaube ich, noch dieses Jahr an den Markt bringen wollen. Das wäre natürlich nochmal ein extremer Umsatztreiber on top. Und deswegen hier auch ein bisschen mehr Fantasie. Rechenzentren haben ebenfalls zugelegt, fast verdoppelter Umsatz, also Wahnsinn. 96% plus, das ist auch richtig viel. Das Einzige, was zurückging, war das Autogeschäft. Aber gut, das ist, denke ich, eh noch ein relativ kleiner Anteil und deswegen nicht ganz so wichtig.
Ich habe in der Wirtschaftswoche ein Interview mit dem CEO gelesen. Beeindruckend, wirklich. Also er erzählte auch so ein bisschen, wie er angefangen hat, dass das Geld dann fast weg war. Deswegen hat man dann Grafikkarten gemacht. Also wirklich cool, für alle sehr empfehlenswert, das nochmal nachzulesen. Die Woche habe ich gelesen, dass der Ölriese jetzt zum Stromkonzern werden möchte. Und ja, wir sprechen über einen Dauergast bei uns im Podcast. Ich spreche über Shell. Und Shell hat ein richtig cooles Kölner Unternehmen gekauft, nämlich Next Kraftwerke. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, tatsächlich nicht.
Das ist eine deutsche Energiefirma, die ein virtuelles Kraftwerk anbietet in den Hinterhöfen von Köln. Da sitzt diese Firma und sie verbindet über 10.000 Wind-, Solar- und Biogasanlagen und das alles digital und steuert das alles und ist auch das größte virtuelle Kraftwerk von Europa. Cool, oder?
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ein virtuelles Kraftwerk?
Naja, die sind mit angeschlossen, die ganzen Zähler, alles läuft über diese Firma, also über Next. Und somit ist man ja ein Energieverbund sozusagen und somit ist man ein großes Kraftwerk und wie gesagt, das größte sogar von Europa. Und ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Akquisition macht strategisch wirklich Sinn auch für Shell. Shell möchte ja in Zukunft immer mehr kleinere Unternehmen übernehmen, um somit dann auch einfach viel schneller zu wachsen. Finde ich auch eine ziemlich interessante und gute Idee, auch wenn man das so machen möchte. Und sie haben jetzt einfach auch bekannt gegeben, das ist eine vierte Säule. Wir kennen ja die drei Segmente von Shell und das ist Öl, Gas, Chemie. Und jetzt wollen sie bis 2035 eine vierte Säule etablieren und das ist natürlich diese ganze Stromproduzenten, Stromproduzieren, Smart Management, also wirklich richtig cool. Und diese vierte Säule soll bis 2035 30% vom Umsatz beisteuern. Und da glaube ich, Marcel,
ja,
das ist eine sehr konservative Schätzung.
Okay.
Und ich könnte mir vorstellen, dass Shell tatsächlich diesen Umbau schafft. Man sollte auf jeden Fall diese ganzen, ja, diese Übernahmen auf jeden Fall weiter immer mal mitverfolgen, machen die strategisch Sinn. Aber jetzt kann Shell schon mal sagen, Mensch, wir haben das größte virtuelle Kraftwerk Europas. Und ich finde, 10.000 Einheiten aus Wind, Solar und Biogas finde ich schon enorm viel, oder?
Ja, das stimmt. Zum Kaufpreis konntest du nichts erfahren,
Nein,
oder?
Haben sie nicht bekannt gegeben.
Ja gut,
aber wirklich, finde ich cool. Ich finde es hochinteressant und vielleicht sollte man Shell so langsam wieder auf die Watchlist nehmen. Haben wir jetzt gerade erst die Dividende erhöht, also es ist was für Dividendeninvestoren. Aber man muss natürlich auch an diesen Umbau glauben. Aber ich glaube einfach, Shell hat dank dem Ölgeschäft, das ist ja ein Geschäft, was so viele Cashflows abschmeißt, einfach auch bei dem aktuellen Ölpreis. Wenn der über 60 Dollar das Barrel liegt, dann verdienen die ja richtig Cash. Und wenn man das Geld sinnvoll einnutzt, also einsetzt, ja, warum nicht?
Ja, doch interessant, ja. Wäre für mich jetzt vielleicht noch nichts, aber wir beobachten das mal weiter und wird sicherlich also auch hier und da mal Thema sein.
Wir drücken ja Shell die Daumen, dass sie es schaffen, damit wir einen riesengroßen grünen Energieversorger, sie wollen ja der größte der Welt werden.
Ja.
Also ich drücke ihnen die Daumen, dass wir sowas in Europa haben.
Ja, klar, das wäre nicht schlecht. Ja, Bayer bastelt ebenfalls an seiner Zukunft.
Ambitionierte Ziele.
Hier hat man natürlich schon sehr, sehr, sehr lange am Basteln, dass alles wieder funktioniert. Ja. Und jetzt hat man erstmal ins Schaufenster gestellt die Sparte Environment Sciences. Und das ist ein kleiner Geschäftsbereich aus dem Crop Science Geschäft, der einen Jahresumsatz von 600 Millionen Euro macht. Bei einem Crop Science Gesamtumsatz von 19,8 Milliarden, also ist es hier eigentlich ein verschwindend geringer Teil. Dennoch möchte man hier natürlich Geld machen und Environmental Sciences macht Herbizide und ähnliche Mittel für den professionellen Anwenderbereich, also Golfplätze, Parks, also Grünflächen, auch für
Waldbesitzer
Städte,
aber auch
für Waldbesitzer. Genau, und man möchte sich halt mehr auf die Landwirtschaft fokussieren, weshalb man hier wieder, naja, einen Geschäftsteil ausgliedern möchte. Außerdem hat man auch im Vorstand was gemacht, und zwar die Leiterin von Crop Sciences wird demnächst Jacqueline Applegate heißen und sie wird das Geschäft in den USA leiten und da soll natürlich wieder Performance und Wachstum hineinkommen. Ich bin gespannt. Ja. Gerade ich das ist ja ein Leidensthema und jetzt hat man hier eine doch ja hoffentlich starke Managerin ans Ruder gesetzt, dass hier was passiert. Es wäre hochgradig nötig. Außerdem gab es Zahlen. Der Ausblick auf 2021 allerdings war eher verhalten.
Haben wir wieder ein Übergangsjahr?
Ja, wir haben wieder ein Übergangsjahr. Auf dem Niveau 2020 soll es sein. Gewinne kann man nicht so richtig sagen, weil man auch die Strafzahlung von Glyphosat noch nicht ganz hundertprozentig weiß. Die Währungsschwankungen, auch der starke Euro spielen jetzt auch nicht gerade in die Karten. Deswegen hat man auch einfach mal noch die Dividende gesenkt auf 2 Euro je Aktie statt den 2,80 Euro, die wir letztes Jahr erhalten haben. Wir sind ja investiert nach wie vor, Philipp.
Ja.
Und du warst ja heute früh ein bisschen außer dir, ja?
Ich kann's nicht mehr hören. Übergangsjahr. Wir haben hier ein Unternehmen, was ein anderes Unternehmen für über 60 Milliarden Dollar schluckt. Dann kaufst du dir noch Rechtsrisiken mit ein. Okay, das wussten wir vorher, aber dass das so hoch ausfällt, wussten wir natürlich nicht. Jetzt auf einmal nimmt man Abschreibungen vor, man senkt die Dividende. Oh, also, ich weiß langsam wirklich nicht, soll ich verkaufen? Soll ich halten? Soll ich tendenziell vielleicht mit der Dividende sogar wieder nachkaufen? Oder einfach stumpf, Augen zu und durch und hoffen, dass sich dieses Unternehmen vielleicht irgendwann mal aufspaltet. Also ich bin so enttäuscht eigentlich. Ich bin mit so viel Hoffnung, ich bin ja ambitioniert bei 120 Euro das Stück eingestiegen und war auch noch auf der letzten Hauptversammlung überzeugt, auf der Hauptversammlung davor und auch auf der davor. Und ich glaube, ich werde mir das dieses Jahr nicht mehr antun.
Das ist nur noch
Phrasendreschen.
Ja.
Und ich glaube, in der Bayer Konzernzentrale knallen die Korken, dass man dieses Jahr keine Präsenzhauptversammlung hat. Ich glaube, wir hatten vor vor 2 Jahren war die Hauptversammlung ja schon so, wo man die schon wüst beschimpft hat. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es richtig abgehen.
Ja, das wird interessant. Also wir können uns natürlich anschauen, wenn wir weiter investiert bleiben. Andererseits,
was sagst du?
Ist schwierig. Aber man muss ja auch sagen, also langjährige Zuschauerinnen und Zuhörerinnen sind ja hier schon informiert, dass wir kein Problem hätten gehabt, letztes Jahr schon, wenn die Dividende auf 0 gesenkt worden wäre.
Ja, weil man aber mir auch versprochen hat, das ist das letzte Übergangsjahr. Und jetzt kommt wieder das nächste Übergangsjahr. Wie viele Übergangsjahre sollen wir denn Herrn Baumann und seinem Konsortium noch geben?
Ja, vielleicht ist es ein Übergangsjahrzehnt, Philipp.
Ja, super, bitte.
Also wir schauen mal, vielleicht sind wir auf der Hauptversammlung digitalerseits nochmal dabei. Wenn nicht, haben wir schon verkauft, aber das werdet ihr natürlich dann im Depot
was sagst
Rückblick
du denn?
Sehen. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schwer einzuschätzen. Eigentlich habe ich die Hoffnung, gerade das tolle Pharma-Geschäft ist ja da eben drin und deutlich mehr wert, als das ganze Unternehmen ja wert ist. Und dann hat man ja trotzdem noch Crop Science, was
man
ja funktioniert.
Man hat ja auch viele coole Sachen vor, ne? In dem ganzen Bereich Gentechnik und CRISPR und wo sie alles wirklich auch voll Gas geben wollen.
Ich glaube, hier ist Langatmigkeit total wichtig.
Na gut, deswegen. Dann atmen wir nochmal durch und freuen uns, dass die Flugtaxifirma Joby Aviation über ein SPAC an die Börse geht. Das amerikanische Unternehmen ist ein Rivale von Lilium. Und schließt sich mit einer Mantelgesellschaft zusammen. Was ist nochmal ein SPAC? Also ein SPAC ist ein Börsenmantel. Da kommt ein Unternehmen einfach an die Börse, nimmt Geld ein über den Börsengang und sagt, davon, lieber Aktionär, kaufen wir ein Unternehmen. Folgende Kriterien werden erfüllt und somit bringen wir dir einfach einen Mehrwert. Und der Käufer dieses Unternehmens ist Reinvent Technology Partner. Und was mich überrascht hat, ist einer der Gesellschafter ist der LinkedIn-Mitbegründer Reid Hoffman. Also da ist schon ein bisschen Kompetenz und auch, glaube ich, ein bisschen Kapital mit dabei. Und ja, dank dieser Transaktion ist Joby Aviation auf einmal 6,6 Milliarden US-Dollar wert. Und wusstest du, dass dieses Unternehmen letztes Jahr die Flugtaxi-Aktivitäten von Uber übernommen haben?
Ja, interessant. Das waren die.
Ja, genau. Ah. Sie wollen 2024 schon in den kommerziellen Betrieb starten, nämlich mit Flugtaxis, die eine Strecke bis zu 150 Kilometer schaffen. Also das ist schon, finde ich, ziemlich viel.
Ja.
Und angeblich haben sie auch schon über 1000 Testflüge absolviert. Also vielleicht ist das auch mal eine, ja, vielleicht seriösere Alternative zu eHang. Hier ging es ja extremst runter, auch die letzten Tage und Wochen. Und da gab es ja auch wieder ein Research von einem Shortseller und die waren ja auch da und haben gesagt, Mensch, wir haben hier niemanden angetroffen bei den ganzen Produktionszahlen. Wie siehst du das? Würdest du eher in Joby oder in eHang investieren?
Ich würde warten, bis Lilium an die Börse kommt. Sie sind auch sehr, sehr weit schon und waren auch vor kurzem, der CEO war auch vor kurzem bei Frank Thelen im Interview beim Podcast und das fand ich sehr interessant. Auch sie möchten in 2 Jahren wirklich alle Regularien hinter sich haben und sie sind ja in Deutschland, das heißt, wenn sie hier die Regularienbarrieren durchbrochen haben, sind sie in der ganzen Welt gewappnet und ich glaube, Lilium hat da große Vorteile und ich freue mich, wenn ein deutsches Unternehmen und ein deutsches Startup hier Fuß fassen
kann. Sich durchsetzen?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Also man hat halt den riesen Vorteil, dass man nicht wie auf der Straße eine begrenzte Fläche hat, sondern man kann ja in die Höhe im Prinzip in alle Richtungen.
Und das fliegt dann über Autopilot? Ja, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Muss ja dann sicherheitshalber.
Aber das würde in Deutschland nicht klappen, weil wir kein 5G-Netz haben, was vielleicht ein Denken
ist. Ja gut, das ist ja eine andere Baustelle, aber weltweit ist ja der Umsatz entscheidend, lieber Philipp.
Na gut, machen wir direkt weiter.
Ja, Pandion Therapeutics steigt heute um 130%, Philipp.
Warum bist du nicht dabei? Wo sind die
Wall Street Boys? Ja, die Wall Street Bets sind es nicht. Es ist ein Unternehmen, welches gerade geschluckt wird von Merck und Co., vom Pharmakonzern aus den USA. Mhm. Und so hat man hier einen Preis, die Aktie, die man bezahlt von $60 je Pandion-Aktie. Und das ist ein Aufschlag von 134% im Vergleich zum Vortag. Also das ist schon ein echter Sprung.
Ja, was
also
machen die denn jetzt?
Naja, Philipp, erstmal, das ist schon mal krass, dass man hier einfach mal mehr als das Doppelte am Kaufpreis sieht. Ne? Das heißt, hier muss es ja was geben, was wirklich extremst wichtig ist. Und das ist tatsächlich einfach nur Therapeutika für Autoimmunkrankheiten. Und das scheint bei dem Unternehmen Pandion Therapeutics doch recht gut zu sein. Zumindest so gut, dass Merck und Co. Hammer. Da richtig viel Geld in die
Hammer.
Hand nimmt.
So viel Geld. Weißt du, was die Gesamttransaktion jetzt kostet?
Nein, habe ich so nicht lesen können. Aber könnte man ja durchaus mal errechnen, wenn man die Anzahl der Aktien nochmal anschaut.
Vor ungefähr einem Jahr haben wir im Podcast berichtet, dass es eine Fusion geben soll zwischen zwei Autoriesen, um mit den gewaltigen Veränderungen in der Automobilindustrie klarzukommen. Wer war das?
Chili.
Und?
Volvo.
Richtig. Und die haben das diese Woche für mich persönlich still und heimlich abgeblasen. Ja. Hast du das mitbekommen?
Nein, ich habe es auch bloß gelesen und dachte so, okay.
Ja, man will jetzt offiziell immer noch sehr eng zusammenarbeiten, aber ich glaube persönlich, dass Volvo hätte nichts Besseres passieren können, als dass Geely mit ihnen fusioniert, weil sie somit einfach diesen Markt in China noch mit gehabt hätten. Ich glaube, das wird jetzt doch ein bisschen schwierig, weil Geely auch extrem diversifiziert bei ihren Partnern. Also sie arbeiten ja auch mit Foxconn zusammen und also mit so vielen Zulieferern, das ist schon unglaublich. Und ich glaube eher, dass diese Fusion von Geely abgebrochen wurde. Das ist nur eine Spekulation jetzt von mir, ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Geely sagt, Mensch, so viel Mehrwert kann uns Volvo doch nicht bieten. Wie siehst du das?
Ja, vielleicht war das so das Play auf den europäischen Markt. Ich meine, die haben ja auch Anteile von Daimler.
Genau.
Und sind ja da sowieso schon immer relativ, ich sag mal, freudig in der Zusammenarbeit. Und die Kooperation soll ja trotzdem weitergeführt werden. Und ich glaube, Volvo hat einen super starken Partner mit Geely. Und ich glaube auch, dass da Anteile von Volvo bei Geely liegen. Da müssten wir jetzt nochmal genau gucken. Aber ich glaube, dass da auch eine Verflechtung herrscht. Weshalb natürlich Geely trotzdem profitieren würde, wenn Volvo in China ein bisschen Gas gibt. Andererseits müsste sich Volvo natürlich erst komplett neu etablieren in China.
Ja.
Ist natürlich schwierig, wenn man eh schon dort gestandene Automarken hat. Und hier in Europa ist ja Volvo doch, ich sag mal gerade auch die neuen Generationen sind ja häufiger zu sehen auf der Straße. Sind ja auch keine schlechten Autos, auf gar keinen Fall. Also da sehe ich doch Potenzial trotzdem noch für die Zukunft, dass beide einzeln natürlich trotzdem noch gewinnen können.
Wo ich auf jeden Fall auch deutlich mehr Potenzial sehe, ist bei unserem Aktienpodcast und deswegen brauchen wir jetzt deine Unterstützung. Wenn du ein iPhone, ein iPad, irgendein Apple-Gerät hast, dann schau bitte mal auf den Link in unseren Shownotes und gib uns gern eine Bewertung bei iTunes ab. Anschließend kannst du natürlich wie immer bei YouTube, bei Spotify, bei Deezer überall den Podcast hören, aber du würdest uns enorm helfen, hier einfach auch Reichweite zu generieren. Gern möchten wir dich natürlich auch einladen, uns auf Instagram zu folgen oder in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Habe ich noch was vergessen?
Ja, die Tasse. Die Tasse des Monats, Philipp.
Es gibt eine Tasse des Monats. Schaut auch da mal in den Link in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Top und Flop der Woche.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Heute beginne ich mal mit dem Top der Woche, lieber Philipp. Und das ist erst kürzlich an die Börse gekommen.
Hatten wir auch im Podcast als Thema.
Mai Teresa. Ja, der ein oder andere Reiche wird sagen, ah, das kenne ich. Ja, aber Mai Teresa ist tatsächlich ja super in den Markt gestartet. Sie hatten ja das IPO erst Ende des Jahres.
Ja.
Und sie stellen jetzt weiterhin Wachstum in Aussicht. Ja, sie haben 33% Umsatzwachstum im letzten Quartal generieren können, sind positiv, also sprich im Gewinn, haben tolle Aussichten und verzeichnen ordentlich Kundenwachstum. Und man muss ja sagen, das ist ja ein Online-Modehändler, nicht wie Zalando oder About You, sondern die sind eben im Hochpreissegment tätig. Hier gibt es wirklich, ich habe auch mal nachgesehen, es gibt also so gut wie kein Artikel
weißt,
unter 300 Euro.
Ja.
Nein, gar nicht. Also das ist ja so gar nicht meine Ecke. 300 Euro ist das günstigste, was ich so gesehen habe an normalen Kleidungsstücken. Also eher Tendenz aufwärts, natürlich auch viel Vierstelliges und offenbar gibt es halt einfach einen riesen Kundenkreis, die da eben einkaufen. Und auch sie profitieren natürlich, dass einige Läden geschlossen sind. Auch gerade die Marken Gucci und Co. sind da sehr, sehr gefragt. Lieber Philipp, bist du also ja, wie wir schon letzte Woche im Podcast festgestellt haben.
Stammkunde.
Eigentlich Goldcard. Auch Stammkunde, ja. Genau. Also ich finde es super, weil es auch ein deutsches Startup ist. Ich finde es auch klasse, dass sie den Sprung an die Nasdaq gegangen sind und nicht hier in Deutschland gelistet. Kann man sagen, oh, warum? Aber man kriegt einfach mehr Geld. Ja, es ist einfach so. Und Fashionette ist ja zum Beispiel in Deutschland gelistet. Und letzten Endes haben die eher, also auch wenn das eine andere Preislage ist, aber die Bewertung von Mai Teresa ist deutlich höher, einfach weil sie woanders gelistet sind.
Ja, weil die nichts mit Autos machen.
Außerdem.
Und ja, keine E-Autos. Chemie,
ja. Das stimmt.
Also echt cooles Unternehmen. Freut mich auch immer, wenn Unternehmen es schaffen über den großen Teich. Ich habe einen Top und einen Flop in der Woche. Er ist zusammengefasst, weil ich nicht wirklich weiß, wie ich das einordnen soll. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ob ich mir Sorgen mache oder ob ich mir zu wenig Sorgen mache. Und das, liebe Community, müsst ihr jetzt entscheiden. Diskutiert gern mit uns auf Facebook oder natürlich auch in den Kommentaren. Ich spreche von der aktuellen lockeren Geldpolitik. Die US-Notenbank verspricht zwar, an der lockeren Geldpolitik festzuhalten, doch was passiert im Moment? Wir sehen, dass die Anleihenzinsen auf immer höhere Bewertungen steigen und somit auch die Zinsen steigen. Wo man jetzt eigentlich sagt, Moment mal, wenn die Notenbank Anleihen kauft, dann müsste ja eigentlich, weil Angebot und Nachfrage, müsste eigentlich durch das viele Geld, was in den Markt kommt, müssten die Zinsen sinken, aber das passiert nicht. Und Jerome Powell hat die Woche im Senat ja, zwar Rede und Antwort dem Ganzen gestanden, aber hat nicht wirklich über dieses Thema gesprochen. Und das finde ich doch sehr erschreckend, weil es scheint, dass man einfach nur noch stumpf diesen Weg geht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, auch die ja durch die Corona-Krise sehr gebeutelt ist. Die Umlaufrendite für 10-jährige Staatsanleihen stieg zur Eröffnung am Mittwoch auf 1,42%. Wir sind jetzt schon fast auf 1,5. Und das ist der Höchststand seit Mitte März 2020 oder seit Mitte 2020. Und wir haben ja immer gesehen, die haben damals schon wieder schrittweise die Zinsen angehoben. Und da hat man ja auch schon gesehen, dass wieder teilweise Geld aus dem Aktienmarkt rausgenommen wurde. Es wurde ein bisschen die Luft rausgelassen. Und da haben wir auch gesagt, Mensch, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber es ist einfach im Moment eine komische Sache. Und ich habe dazu auch noch einen Bericht gelesen im Handelsblatt, dass sie gesagt haben, dass es gibt 8 Warnsignale, die jetzt wieder aufgetreten sind. Und die möchte ich jetzt einfach einmal kurz mit dir durchgehen. Weil Fakt ist einfach, durch steigende Zinsen sinkt die Attraktivität von Aktien als Anlageklasse. Und es drohen Kurseinbrüche wirklich auch auf breiter Front.
Würde ich schon das erste Mal einhaken wollen. Ich glaube immer noch nicht, dass aufgrund gerade der gestiegenen Geldmenge oder der lockeren Geldpolitik ist ja deswegen trotzdem die Aktie hat ja trotzdem keine Alternative bekommen. Also man hat ja, auch wenn da 1,5% so eine Anleihe letztendlich abwirft, hast du ja auch bloß zwar längere oder länger orientierte Fonds, die sich damit vielleicht eindecken, aber ein großer Teil des immer noch wachsenden Betrag, der hier irgendwo investiert kann, kann halt nur in Aktien fließen. Deswegen würde ich das schon irgendwie relativieren, dass ich hier gar nicht so sehr den Rücksturz oder den Absturz sehe. Aber gut, weiter geht's. Mach mal mit Punkt 2 weiter.
Na, Punkt 1 sind ja erstmal die hohen Kurse. Dass man sagt, seit dem Corona-Absturz ist der S&P 500 um 70% gestiegen.
Ja, aber das ist doch klar, es ist ein Absturz.
Aber es ist schon enorm, 70%.
Ja, aber wie sind wir denn hoch? Wir sind ja von 30% im Corona-Tief ging es 30% runter. Dass ich von unten nach oben natürlich eine höhere prozentuale Gewichtung habe. Wichtig wäre doch vom 1.1. des letzten Jahres mal zu schauen. Das wäre dann ein viel, viel größerer oder viel wichtigerer Punkt.
Das machst du mal. Ich gucke jetzt mal auf Punkt 2. Guck mal, ich gucke derzeit.
Ja.
Punkt Nummer 2, was angebracht wird, ist die hohe Bewertung, die wir an der Nasdaq haben. Nämlich seit 2019 haben sich die Kurse an der Nasdaq mehr als verdoppelt und wir haben jetzt ein KGV von über 40. Aber die Gewinne sind nur um 10% gestiegen und jetzt, Marcel, das ist die gleiche Bewertung wie zur Dotcom-Blase. Also als alles geplatzt ist, hatte die Nasdaq damals auch, ja, ein KGV von 40. Und das finde ich doch dann schon interessant. Wie siehst du das?
Ja, also KGV ist natürlich hoch, aber man muss halt auch sehen, dass man gerade bei der Nasdaq, wir haben hier viele Tech-Firmen, die einfach, ich sag mal, die Welt wirklich revolutionieren. Der Unterschied zu 2000, auch wenn ich selber nicht das Ganze miterlebt habe in der Art und Weise, muss man ja sagen, dass damals viele Geschäftsmodelle durch die Decke gegangen sind, weil sie wirklich de facto nichts verdient hatten, die hatten keine Aussicht auf Verdienste. Es waren halt einfach nur Internetfirmen, die irgendwie mit einem Dotcom endeten. Deswegen ja Dotcom-Blase. Heutzutage haben wir aber Unternehmen, die was auf die Beine bringen, die wirklich letzten Endes Mehrwert schaffen für Kunden, die Bedürfnisse befriedigen, die extrem hochmargig arbeiten können, weil wirklich Margen, wo wir selber sagen, das gibt's doch gar nicht, 80-70% teilweise. Irgendwelche Internet-Sachen, die das Ganze auch in der Produktivität deutlich steigern. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Ökonomen etwas, was fehlt in der Ansicht, dass man hier wirklich unterschätzt, wie viele Trends wir gerade spielen, die Produktivität extrem und enorm erhöhen. Das würde ich gar nicht unterschätzen.
Muss ich dir aber Punkt 6 auf der Liste entgegenfeuern. 90% der neuen Unternehmen an der Börse, die seit letztem Jahr an die Börse gekommen sind, schreiben Verluste.
Ja, aber die sind ja nicht die im Nasdaq jetzt unbedingt ganz vorne mitspielen.
Ah, und der Nasdaq sind ja auch.
Ja, es sind viele, aber es sind nicht die das Ganze ausmachen, diese hohe Bewertung.
Ja, gleich ausmachen. Na klar, weil wenn du keine Gewinne machst,
KGV. Das ist ja eine Relation, aber die anderen vielen, vielen Unternehmen, die dort eben tatsächlich an die Börse gegangen sind vor vielen, vielen Jahren, die ja mittlerweile sich so entwickelt haben und eben auch den Marktstand haben, dass man sagen kann, die sind etabliert, die bringen ja schon viel mehr auf die Beine, als die jetzt frisch reinkommen. Na klar sind Startups teilweise überbewertet, kommen mit sehr viel Fantasie an den Markt, aber das ist ja weltweit zu sehen. Also das würde ich auch nicht zu hoch einsetzen.
Weiter geht es mit dem Buffett-Indikator. Er nimmt den Wilshire 5000 Index, also das sind die 5000 größten Unternehmen aus der USA, und setzt diese ins Verhältnis mit dem BIP des Landes. Und dieser liegt bei fast 200%. Und normal sagt man es eigentlich so 100. Und fast 200 ist schon enorm. Also hier wird was an der Zukunft, also an der Börse wird natürlich die Zukunft gehandelt. Aber hier wird eine goldene Zukunft gehandelt, die wir so noch nie hatten. Das ist einfach nur ein Fragezeichen. Dann ist auch ein großes Problem, sagen manche, dass das Options-Put-Call-Ratio bei 0,4 liegt. Das heißt, viele Investoren glauben nur noch an steigende Kurse und sichern sich nicht mehr ab, also was auch viele Große natürlich machen. Dann wird es ganz schwierig, weil die lockere Geldpolitik einfach auch der EZB und der Fed, und hier wird es richtig haarig, wenn die Bilanz, die man aufnimmt durch diese Anleihenkäufe, das BIP übersteigt, also das Bruttoinlandsprodukt, weil dann kommt es zu Inflation. Und jeder Ökonom sagt natürlich, was macht man bei steigender Inflation? Man erhöht die Zinsen. Und das wird schwierig. Wenn dieser Fall kommt, wird es extremst schwer in Europa. Ich glaube, die USA würde damit deutlich besser klarkommen, weil es gibt ja jetzt schon auch Ökonomen, die sagen, wir brauchen, wenn wir das machen, das können wir machen, aber dann muss es einen Schuldenschnitt geben. Und das wäre natürlich auch nochmal ein Wahnsinnsding, wenn wir einen Schuldenschnitt erleben würden.
Ja, aber der würde jetzt zum Beispiel nicht an den Finanzmärkten, jetzt weltweit zumindest, nicht extrem Furore sorgen. Also da wäre eher so ein Pleitekandidat schon eher was fürs Griechenland, also sprich,
wenn wir die Zinsen erhöhen. Ja, aber Italien mit 160% verschuldet.
Aber wir werden keine Zinsen erhöhen.
Genau, weil das nicht geht, aber das ist ja das große Problem. Dann kommt die Inflation, die wird immer stärker. Wahrscheinlich werden dann die Aktienkurse noch stärker steigen. Weil Aktien sind ja auch ein Asset, was gegen Inflation schützt.
Ja, genau. Aber also Inflation, ich glaube auch selbst, das ist so eine Sache. Ich glaube auch, dass die Inflation auch, klar, viel Geld und das wird alles. Es kommt halt darauf an, inwieweit das jetzt in der Wirtschaft wirkt, wie das Wirtschaftswachstum diese Inflation gegenwirken kann. Und da bin ich wirklich gespannt. Das wird aber ich sehe es noch nicht als extremes Risiko. Also ja, die wird ansteigen, aber sie ist ja jetzt, die Inflation, noch nicht allzu hoch. Und man muss jetzt auch eins noch sagen, und das ist eine Relativierung, die auch Jerome Powell selbst gesagt hat, dass letzten Endes ja die Inflation heute auf dem Stand ist vom Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Jetzt wissen wir ja, dass die Preise gerade auch mit Öl und vielen anderen Rohstoffen auch innerhalb von einem Jahr jetzt relativ stark angestiegen sind. Natürlich wird es auf die Verbraucher umgelegt und natürlich ergibt das auch eine Inflation, die nicht nur geldgetrieben ist, sondern auch aus der Krise heraus etabliert, rein statistisch, weil man natürlich hier vom Tief kommt und das Gleiche auch für die Preise gilt. Das ist nämlich auch so eine Statistik, das wissen viele gar nicht, dass die Inflation auf ein Jahresbasis gesetzt wird. Und die ist jetzt in etwa so in dem Bereich. Das heißt, die wird jetzt nochmal stärker ansteigen, weil wir ja nochmal am Tief waren, weil wir nochmal runtergehen weiter. Im März war das ja erst, als der Ölpreis wirklich richtig tief war. Das heißt, jetzt wird der künstlich nochmal hochgetrieben. Viel wichtiger wird es dann sein, 2022, auf dem Rückblick des 2021, für den Fall, dass wir jetzt nicht nochmal extrem einstürzen. Also auch die ganzen Rohstoffe und Co. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wirklich eine richtig große Inflation eingetreten ist oder nicht. Ich glaube, nein.
Ja, den letzten Punkt, den Ökonomen noch machen, ist sagen, wenn die EZB und die Fed weiterhin die ganzen Schulden kauft, die ganzen Anleihen, dass dadurch automatisch die Zinsen der Anleihen steigen werden. Und wenn das passiert, wird es auch schwierig, natürlich sich für manche Unternehmen wieder zu reinvestieren, auch günstig am Kapitalmarkt. Also ich fand es interessant, das alles mal zu lesen. Ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich steige jetzt aus diesem ganzen Spiel, weil ich finde, es kann nur jemand gewinnen, der auch an diesem Spiel mit beteiligt ist. Ich kann dennoch für mich nur sagen, ich habe in der Woche, das wird auch Thema beim nächsten Depotrückblick sein, ich habe mal Gewinne mitgenommen bei Unternehmen und Positionen, die wirklich gut gelaufen sind, habe auch wieder reinvestiert, also ich habe das Geld nicht auf mein Tagesgeldkonto gelegt oder auf mein Verrechnungskonto, aber ich habe mein Depot KGV einfach mal ein bisschen runtergebracht, dass ich einfach weiß, Mensch, da sind Unternehmen dabei mit einem KGV von 7 und 10 und nein, es sind keine zyklischen BMWs oder Daimler. Aber ich denke, jeder sollte sich diesem Risiko einfach mal bewusst sein und jeder sollte das auch verstehen. Weil so wie du kannst da ja ganz anders gegen argumentieren, als ich das sehe. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig und es ist auch gut so. Und ich glaube einfach, jeder sollte verstehen, was da passieren könnte, damit er dann auch für sich und mein Trugschluss, oder was heißt Trugschluss, meine Entscheidung für mich war einfach zu sagen, Gewinne mal mitnehmen, damit ist noch niemand dran, ein Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, Depot KGV ein bisschen runterbringen, vielleicht auch mal ein Unternehmen kaufen, was profitiert von steigender Inflation, was auch ein guter Hedge dagegen ist, aber mehr dazu natürlich nächste Woche in unserem Aktienpodcast. Wie machst du es? Du bleibst einfach dabei und trinkst weiter.
Ich weiß, seit 2012, 13, man hört jedes Mal, das ist auch mein Flop, sind die Crash-Propheten. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal als Flop, weil es einfach immer wieder so ist. Sobald der Markt mal ein bisschen nachgibt, Mensch, das sind 10%, 15%, teilweise vielleicht sogar 20%. Naja, mein Gott, es ist vorher extremst angestiegen und es gibt eigentlich keinen Grund darüber, sich jetzt Sorgen zu machen, warum jetzt der Markt plötzlich zusammenbricht. Der bricht nicht zusammen, es ist keine extreme Krise. Wir sehen die Charts durchweg, auch die Nasdaq. Guckt euch bitte die Nasdaq-Chart an und dann stellt ihr fest, es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Nur die Relation vom Hoch und dann eben diesen Abverkäufen sieht erstmal viel aus für viele, die neu eingestiegen sind. Die müssen jetzt natürlich erstmal durch das Tal der Tränen laufen und das kann erstmal schmerzen, aber schaut doch einfach nicht ins Depot. Guckt nicht rein, macht euch nicht verrückt. Ihr habt Unternehmensanteile gekauft, wo ihr sicher seid oder wo ihr euch selber gesagt habt, das ist ein Unternehmen, dem möchte ich Geld zuvertrauen oder anvertrauen, dass sie damit quasi arbeiten können. Und das ist letzten Endes, hat sich ja an der Sache nichts geändert. Selbst wenn die Techies runtergekommen sind, naja, die werden trotzdem in Zukunft sehr stark sein. Sie werden weiterhin wachsen. Sie haben Wachstum generiert und das muss man hier auch einfach mal in der Quartalsberichtssaison einfach nochmal sagen. Man hat, ich glaube, über 80% haben die Gewinne übertroffen und die Umsätze, also die ganzen Erwartungen übertroffen. Mhm. Das sind super Ergebnisse, die vor allen Dingen davon zeugen, dass man hier wirklich profitabler und profitabler werden und dass die hohen Bewertungen vielleicht nicht immer in einzelnen Fällen, nicht immer gerecht sind, aber langfristig sicherlich machbar sind und auch wieder einholbar sind. Natürlich kann es dann immer mal zu Rückschlägen kommen und auch im grünen Sektor haben wir das jetzt schön gesehen, eine Encarvis zum Beispiel. Ja?
Jinko Solar.
Alle sind alle im Tick, oder Enphase Energy, super stark runtergekommen.
RWE.
Aber es war auch notwendig, weil sie waren extrem hoch in kurzer Zeit gelaufen und es hätte weitergehen können, keine Frage. Aber jetzt ist die Luft mal ein bisschen raus, jetzt kann man langsam wieder kaufen und es tut keinem weh an sich, weil man kauft ja auch keine Aktie, um die eben heute zu verkaufen, sondern man kauft die Aktie auf langfristige Sicht, vielleicht auch auf mittelfristige Sicht, um einen Trend zu spielen und dann muss man halt sich bewusst sein, dass an der Börse auch mal ein Aufwärtstrend und dann auch mal, also zwei Schritte vor, ein zurück. Das ist der klassische Aufwärtstrend und solange der intakt ist, macht euch bitte keine Sorgen und von gar nicht verrückt, bloß nicht aktionistisch handeln.
Also wichtig ist, weiter investieren. Am besten, ich kann es immer nur wieder sagen, Basisinvestment, MSCI World, gepaart mit einem MSCI Emerging Markets oder den MSCI All Country World und einfach stumpf nachkaufen, egal ob die Börse oben oder unten ist, das gibt ein gutes Gefühl, das gibt ein super Cost Average und wir haben es die Woche auch bei unserem neuen Format gesehen, den ETF-Check. Marcel, der MSCI World hat einfach seit 1987, hat der fast 9% im Jahr gemacht.
Ja,
ohne, dass du irgendwas machen musst, du hast immer schon nachgekauft und da knallt der Zinseszins natürlich rein. 8% im Jahr bedeutet auch eine Verdopplung alle knapp 8 bis 9 Jahre. Genau. Also was will man denn mehr?
Und da sind Krisen mit drin. Das darf man immer nicht vergessen. Also das ist auch etwas, was man manchmal vernachlässigt. Ja. Das sind schon richtige, echte Krisen. Also nicht, dass wir jetzt sehen, das hat mit einer Krise überhaupt gar nichts zu tun. Das ist von einem Crash sehr weit entfernt.
Ja.
Wer das erste Mal einen leichten Crash-Feeling haben wollte, war letztes Jahr schon dabei und hat
aber
das
mitgesehen. Aber ich glaube, der sollte dann auch wie immer einen ETF-Sparplan. Da freust du dich dann eher. Wenn du einen Sparplan am Laufen hast, bist du dann wirklich so, wenn du noch jung bist, und das sind wir ja auch, und das sind ja auch unsere ZuhörerInnen, dass man dann einfach sagt, boah, ja, jetzt geht's nochmal runter 20%, weil nächsten Monat kaufe ich jetzt einfach nochmal 20% mehr Anteile als den Monat davor.
Genau. Es ist nicht der Blick, den die Depot-Position in Relation hat, der wichtig ist, also da nicht von Emotionen leiten lassen, sondern der Einkaufspreis. Ihr freut euch doch auch, wenn es irgendwas im Rabatt gibt im Supermarkt, dann ist es durchaus nicht schlecht, wenn ihr vom Produkt überzeugt seid, ganz wichtig. Und wenn ihr nicht morgen vor der Rente, vom Renteneintritt steht, dann ist es sowieso irrelevant, weil ihr eigentlich nicht für morgen gekauft habt.
Und ich kann es immer nur wieder sagen, mein Großvater über 80, der kauft immer weiter nach.
Und die kalte Füße kriegen, das sind diejenigen, die vor allen Dingen auch bei Costolani zum Beispiel als die Zittrigen genannt wurden.
Ja.
Und das sind die, ich sag mal, nicht so langfristig orientiert sind, sondern eher kurzfristig. Und das sind natürlich viele jetzt am Markt durch Robinhood und Co. Und mag alles okay sein.
Aber die hören uns auch nicht zu und haben keinen ETF-Sparplan.
Ja, aber die sind vor allen Dingen auch voll verantwortlich, dass eben eine höhere Volatilität im Markt ist. Und das ist auch völlig okay. Und damit müssen wir dann einfach als hartgesotten, ne? Womit ich mich jetzt mittlerweile sehen würde, weil ich einfach, ich gucke rein, ja, mein Gott, -4, -5%, vielleicht auch mal das Depot -2%. Alles halb so wild, das kommt alles wieder. Daher, macht euch keine Sorgen, der Markt wird trotzdem weiterlaufen. Auch wenn es mal einen Crash geben würde, wird er langfristig wieder nach oben zeigen. Und deswegen denke ich,
fand ich auch schön, dass wir das jetzt hier doch mal so nochmal kurz umrundet haben. Könnten wir eigentlich mal ein ganzes Thema draus machen.
Wir machen sowieso noch ein Thema, das hatten wir auch versprochen. Den Paolo haben wir das mal versprochen. Und möchten wir doch einfach mal das Thema Inflation aufnehmen und hier vielleicht volkswirtschaftlich. Und das würde ich nochmal kurz an deinen Top und Flop ranhängen, dass man bei Volkswirtschaft eigentlich nicht so richtig ein richtig und falsch hat. Alles hängt so miteinander zusammen, dass man, ich sag mal, nicht wirklich richtig oder falsch hat, sondern man macht etwas und es hat Auswirkungen. Und das ist immer ein Kreis, Kreis, der sich dreht und es gibt kein richtig und falsch.
Aber dafür gibt es auch unsere Community. Wenn ihr Sorgen, Ängste, Nöte, Probleme habt, alles natürlich, was mit dem Thema Börse zu tun hat, kommt gerne in die Community. Selbsthilfe zur Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist das, was wir bieten. Bevor wir jetzt weitermachen mit unserem echt spannenden Interview, es gibt vieles zu lernen, wusstet ihr, dass man zum Beispiel sich sehr glücklich schätzen darf, dass man in Deutschland ja ausländische Aktien kaufen darf. Also bleibt dran, weil jetzt gibt's noch einen kurzen Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema der Woche. Heute heißt es Just Trade Inside. Wir sind heute innerhalb eines Brokers und sehen einfach mal, was passiert denn eigentlich hinter den Kulissen und mit wem könnten wir das besser machen als mit Michael Bushaus von Just Trade. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Philipp, super, ja, freue mich.
Ja, stell dich doch ganz gern mal unserer Community vor.
Ja, mein Name ist Michael Bushaus, ich bin einer der Co-Gründer von Just Trade. Davor war ich bei der Comdirect verantwortlich für das gesamte Wertpapiergeschäft. Inklusive auch der Avista Bank, wo ich davor auch Geschäftsführer war. Also ich bin seit über 20 Jahren bei verschiedenen Online-Brokern gewesen und bin sozusagen, ja, kenne mich aus und mache das eben schon ganz lange, das Geschäft.
Ja, das klingt sehr, sehr interessant. Kannst du uns sagen, wie Just Trade eigentlich entstanden ist?
Also wie ist das entstanden? Also witzigerweise haben, also der andere Gründer, der Ralf und ich, wir haben ja beide bei Avista angefangen 2009 und haben da immer schon verschiedene Preismodelle ausprobiert. Also wenn man meine alten Mitarbeiter fragt, dann sagen die immer, der Michael, der hat sie nicht mehr alle, weil die Avista hatte zur Hochphase, ich glaube, 15 verschiedene Preismodelle. Und wir haben halt einfach extrem viel ausprobiert. Und irgendwann haben wir uns halt überlegt, weil wir natürlich auch diese ganzen Kooperationen mit Emittenten und Börsen und so geschlossen haben, ob man das Geschäft halt nicht für null hinkriegt. Mhm. Und das war wirklich schon so im Jahr 2012, 2013. Aber es war einfach nicht machbar, weil das natürlich von den Abwicklungskosten her, haben wir es nicht hingekriegt. Aber die Idee war immer da. Und dann kam ja irgendwann Robin Hood in den USA, die damit ja rauskamen. Und das war natürlich so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis, dass so nach dem Motto, Mist, die haben das hingekriegt und wir hätten das auch gerne. Aber es war, wie gesagt, nicht machbar. Und dann ist das auch mehr oder weniger wieder in der Versenkung versunken. Und dann war es ja am Ende so, dass Ralf und ich Geschäftsführer bei Onvista waren und dann hatte sich die Eigentümerin, das war ja die Société Générale, beziehungsweise die Tochter von denen, die Boursorama, das ist quasi, die kommen direkt aus Frankreich,
ja.
Die hatten sich halt überlegt, die Onvista Bank zu verkaufen.
Ah.
Und im Zuge dessen haben wir dann im Rahmen des Verkaufs relativ schnell hat sich halt rauskristallisiert, dass die Comdirect eigentlich ein super Partner ist. Und dann wurde die Onvista Bank ja an die Comdirect verkauft. Und in dem Zuge ist Ralf ausgeschieden und hat aber diese Idee weiterverfolgt.
Ja.
Und da kam dann wieder bei ihm die Idee, Mensch, ich sage immer platt, ich kann nur Brokerage und ich kann nur billig. Ne? Und, aber da hatte Ralf wieder die Idee, in dem Bereich sozusagen was zu machen. Ja, und ich war dann noch ein Jahr eben, wie gesagt, bei der Comdirect und habe dann das gesamte Wertpapiergeschäft verantwortet, aber hatte dann so ein bisschen genug von der Pendelei und bin dann sozusagen im April 2019 auch dazugestoßen und dann haben wir das Ganze sozusagen ja, zu dem entwickelt, was es jetzt ist. Ja. Und so ist das entstanden.
Okay, also ihr seid seit 2019 ist dann sozusagen Just Trade jetzt auf dem Markt.
Genau, wir haben im Oktober 2019 sind wir gelauncht, waren damit der, ich sag mal, zweite Neobroker, aber wir waren der erste Neobroker, der halt wirklich die Orders für 0 Euro anbietet. Und hatten das war dann eine Closed Beta, also wir haben halt dann sukzessive Kunden eingeladen und sind dann sozusagen offen waren wir dann für alle Kunden im Mai 2020.
Ah, okay. Darf man fragen, wie viele Menschen arbeiten aktuell jetzt schon bei Just Trade?
Wir sind aktuell 9 Mitarbeiter. Das hört sich vielleicht jetzt wenig an, aber wir kooperieren ja mit der Suter Bank aus Hamburg, die natürlich auch noch viele Funktionen bereitstellt, die sozusagen ja mitarbeiten indirekt. Ne? Also ich sag mal Compliance, das ganze Finanzwesen und. Also insofern, ich würde mal sagen, roundabout sind das bestimmt vielleicht ja so 20, 30 Leute, die da mit zu tun haben. Aber wir sozusagen bei Just Trade sind aktuell 9, aber wir suchen ja gerade auch noch Leute und insofern wird das jetzt auch fleißig mehr.
Ja, das war sogar eine Frage, die wir bei Instagram bekommen haben von unserer Community. Wenn man bei euch arbeiten möchte, was muss man denn eigentlich mitbringen?
Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt meine ITler fragen würde, dann würden die sagen, man muss den Mernstack beherrschen.
Okay, was auch immer das
also
ist.
Das ist die Übersetzung. Also M steht für MongoDB und dann geht das so weiter. N ist Node.js. Also das ist sozusagen die ganze Technik, die wir dahinter haben. Man muss halt, also ich sag mal, am Ende Spaß am Programmieren haben, ich sag mal Spaß am Thema Wertpapier und auch Krypto haben, weil wir ja auch den Kryptohandel anbieten und das ist es eigentlich schon, ne?
Ja, das klingt natürlich sehr interessant und jetzt fragen sich natürlich auch viele, wenn der Handel oder die Ordergebühren bei 0 Euro sind oder liegen, dann stellt sich uns die Frage, wie verdient ihr eigentlich Geld?
Ja, das ist in der Tat eine berechtigte Frage. Also zum einen muss man sagen, man muss seine Kosten im Griff haben. Und das hatten wir bei Amvista war das Setup einfach nicht kostendeckend, um das hinzubekommen. Also was wir halt, der Vorteil ist, wenn man, ich sag mal, einen Online-Broker auf der grünen Wiese gründet, dann macht man sich ja erstmal Gedanken, welche Services bietet man denn überhaupt an? Und all das, was irgendwie kompliziert, teuer und aufwendig ist, das lässt man weg. So, und ich sag mal, dadurch, dass wir natürlich beide einfach eine Historie haben, also ich mache das Geschäft seit über 20 Jahren, dann weiß man natürlich grob, was sind eigentlich Services, die der Kunde wirklich zwingend braucht und was braucht er nicht. Ne, so, und das ist, ich sag mal, ein Beispiel, Einzeldepot. Wir haben halt nur ein Einzeldepot. Man kann bei uns kein Gemeinschaftsdepot aufmachen. So, und das hat halt einfach den Grund, dass die Verwaltung eines Gemeinschaftsdepots halt deutlich komplexer ist. Und so muss man halt die ganzen Themen durchdeklinieren und sagt halt, okay, das geht nicht und reduziert damit natürlich dramatisch die Kosten. Und jetzt war natürlich die Frage, wo kommen die Einnahmen her? Naja, also wir haben ja für jeden Teil sozusagen Premium-Partner. Ne? Wir haben aktuell 2 Börsen, wir haben 4 Emittenten und wir haben 8 ETF-Anbieter. Und was wir halt bekommen, sind Rückvergütungen von unseren Handelspartnern, mit denen wir sozusagen die Kosten decken. Und das Geld nehmen wir halt, um damit dann die Ordergebühren zu reduzieren. Das ist jetzt auch nichts Besonderes, ich sag mal, Just Trade-spezifisches, sondern, wie gesagt, ich war ja vorher auch bei anderen Brokern und jeder Online-Broker, jede Bank kriegt diese Rückvergütung. Nur wir nehmen die eben und sorgen dafür, dass die Ordergebühren auf Null kommen und verbessern damit auch den Service in Richtung Endkunde.
Ja, also was mir aufgefallen ist, wenn man sich bei euch anmeldet, das muss man jetzt auch wirklich sagen, das klappt super einfach, super schnell. Was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass es sehr einfach, sehr übersichtlich auch bei euch aufgebaut ist. Unsere Community sieht es ja jetzt auch bei uns zum Beispiel am Sonntag in unserem Aktiencheck, da habe ich ja dann auch mal live gekauft, wo die Leute das dann auch mal sehen können, wie einfach das eigentlich ist. Und was auch richtig Spaß macht, ist das Watchlisten anlegen. Das gefällt mir zum Beispiel richtig gut, dass ich einfach auch gucken kann, Mensch, wo stehen die Aktien? Krypto, da habe ich mich ein bisschen bei euch mit Ripple verspekuliert, als ich es dann doch mal ausprobieren
dabei
wollte.
Dabei ist alles, Philipp.
Dabei sein ist alles, ja.
Ja, wobei, ja, also das, Ich bin ja, muss ich dazu sagen, für mich ist ja Krypto auch noch ein bisschen Neuland. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, 20 Jahre Wertpapiergeschäft gemacht. So, ja. Und Krypto ist ja jetzt auch für uns neu. Ne? Und auch da muss ich sagen, wir haben ja grob nach einem Jahr live, haben wir ja den Kryptohandel auch schon gelauncht und sind natürlich mega zufrieden. Was ich halt bei Krypto einfach extrem spannend finde, ist, dass es halt ein super Trading-Instrument ist. Und ich sehe das wirklich auch nur aus der Trading-Brille. Also ich sehe das überhaupt nicht als Anlageobjekt oder irgendwie was. Weil am Ende ist es halt hochspekulativ, das muss man sich einfach bewusst sein. Und ich sag mal, das Geld, was man da investiert, das kann halt auch weg sein. Ne? So. Aber es ist halt ein extrem volatiler Wert. Und was halt bei Kryptos einfach extrem spannend ist, dass man halt bis zu 8 Nachkommastellen handeln kann. Was ja bei Aktien und so nicht geht.
Ah, wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Also man kann halt wirklich bis 8 Nachkommastellen, deswegen kann man auch, man muss nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, sondern man kann eben auch 0,00035 Bitcoins kaufen.
Hm.
Und das macht es halt extrem spannend. Und damit, wie gesagt, Mindestordervolumen ist ja bei Krypto sind das ja nur 50 Euro. Und damit kann man halt einfach mal sich auch einen Teil Bitcoin kaufen, was echt spannend ist.
Magst du uns da vielleicht mal kurz ein bisschen auch so in die Tiefe führen, da Zahlen? Uns wird vielleicht auch mal interessieren, wie viel User habt ihr denn roundabout jetzt schon? Also wie viele haben wirklich bei euch ein Depot? Sind das 1.000, 2.000, 3.000? Ich habe da noch gar keine Vorstellung so, in welcher Range wir uns bewegen bei Just Trade.
Ja, also sind schon deutlich mehr, aber die Zahlen, die kommunizieren wir noch nicht.
Hm.
Das ist quasi Betriebsgeheimnis, aber okay. Es ist schon, also wir sind weit über Plan, das kann ich sagen, sind auch total zufrieden und gewinnen auch jeden Tag fleißig neue Kunden.
Und ist das auch dass Krypto viele wirklich auch annehmen?
Ja, total. Also das ist wirklich, also die 50% der Neukunden schalten sich sofort frei.
Ja, für Krypto.
Und nutzen das auch. Ja, auch. Also man muss halt, der Prozess ist halt wie folgt, man macht halt ganz normal, wie du auch, die Depoteröffnung.
Richtig.
Ja. Dann hat man ja in der Regel, wenn man, ich sag mal, die Legitimation relativ schnell hinkriegt, schafft man es ja wirklich in 10 Minuten quasi, ja, wirklich das Depot und das Konto ist echt eröffnet. Also wir haben wirklich Kunden, die machen ihr Depot morgens auf, überweisen Geld und können nachmittags den ersten Trade machen.
Ja,
das stimmt. So, das hängt so ein bisschen an der Referenzbank, wie schnell die ist. Und dann muss man ja noch, wenn man dann nochmal Kryptos handeln will, muss man sozusagen, kann man sich im Frontend dafür ja freischalten, was dann auch, ich sag mal, innerhalb von einer Minute oder so durch ist. Und das machen wirklich 50% aller Neukunden sofort. Und dann hat das noch so Nachlauf. Manche machen es halt ein bisschen später, weil sie sich erstmal ein bisschen umschauen. Aber das wird super angenommen, muss man schon sagen.
Ja, das ist schon stark. Also gerade Kryptos, man sieht es ja auch in den Medien, das ist ja wirklich immer wieder im heißen Thema. Ansonsten, wie schätzt du gerade als auch, ich sag mal, erfahrener Marktbeobachter auch die aktuelle Gesamtmarktlage ein?
Ja gut, das ist für uns oder für mich natürlich schwierig zu sagen, ne? Weil ich bin ja so froh, dass wir ein Broker sind, der wirklich beratungsfreies Geschäft anbietet, ne? Dass ich eben,
ja,
also Beratung kriegt man bei uns nicht, deswegen kann ich da eigentlich nichts zu sagen, ne?
Ja.
Weil ehrlicherweise, klar, also sehe ich natürlich auch, dass Bitcoin jetzt extrem hochgegangen ist, jetzt ist es wieder nach unten gekommen, Gold war mal ganz oben, ist wieder runtergekommen. Aktuell seit gestern geht ja der GameStop-Wahnsinn wieder los.
Geht ja wieder los. Ja.
Ehrlicherweise, nee, ich hab da echt keine Marktmeinung. Ich freue mich immer, wenn die Leute halt, also wirklich, wenn sozusagen die Investment-Idee aufgeht. Ob das jetzt eben mit fallenden oder mit steigenden Märkten passiert, das ist halt jedem selbst überlassen. Aber ich habe da ehrlicherweise überhaupt keine Meinung. Da sind andere, glaube ich, können das echt besser. Also das könnt ihr besser.
Ja, das kann man ja bei euch ja, glaube ich, auch machen. Also mit Put und Call, Schein und alles handeln. Das geht ja auch alles wirklich super gut. Ja.
Genau, also 500.000 Produkte, davon eben auch, wie gesagt, Hebelprodukte, Knockouts, Optionsscheine. Und da kann man eben, und das ist das Schöne, auf fallende und auf steigende Märkte setzen.
Ja.
Das ist echt, ja, das geht.
Eine Frage aus der Community war noch, ob Rohstoffe noch geplant sind.
Rohstoffe haben wir. Also wir sind ja einer der wenigen Neobroker, die...
Über Futures dann wahrscheinlich.
Nee, über die sozusagen sogenannten ETCs, also die Edge Exchange Traded Commodities. Und da sind wir auch ein bisschen stolz. Wir haben zum Beispiel auch, ohne dass ich jetzt ein einzelnes Produkt hervorheben will, aber was ich auch nicht wusste, die DWS hat einen Gold-ETC, der sogar nachhaltig ist. Wir haben WisdomTree, iShares, dann hier Euwax Gold, Xetra Gold, die ganzen Produkte,
das ist ja
haben
super.
Platin, Silber, also alles, was da so nicht bei drei auf dem Baum ist, würde ich gerade sagen, aber was, also wir haben eine große Palette von Rohstoffen.
Ah, perfekt. Dann ist natürlich, wenn wir jetzt nochmal diesen Schritt zu oder diese Brücke zu Robinhood in die USA schlagen, interessiert unsere Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall, wird es denn Bruchstückaktien mal bei Just Trade geben?
Also da mache ich ja fleißig Lobbyarbeit. Und das Problem in Deutschland ist einfach, das Aktiengesetz verbietet das. Im Aktiengesetz steht eben drin, es darf nur ganze Stücke von Aktien gehandelt werden. Und das ist das Problem.
Ach so, weil...
In Amerika ist das anders.
Ah, und wie ist das dann mit Sparplänen? Die machen das ja, ne?
Ich würde mal behaupten, das ist vielleicht so eine kleine Grauzone. Also es gibt ja Broker, da kann man auch nur ganze Stücke sparen.
Ja.
Was aber... sagen wir mal, wo dann sozusagen dieser Cost-Average-Effekt natürlich weg ist.
Ja.
Und ich sag mal, bei den anderen Brokern, wo man Aktienbruchstücke bekommt, die behelfen sich halt mit einem Trick. Also wenn ich jetzt als Beispiel, ich kaufe 0,4 Aktien als Sparplan, dann hat der Broker die 0,6 als Gegenstück im Depot.
Ach so.
Bei sich. Und die 0,4, die der Kunde hat, ist gar keine Aktie. Sondern das ist quasi, ich sag mal, was Fiktives.
Ja.
Und man kriegt natürlich auch für den Anteil die Dividende und alles, aber das Ganze, man hat eben keine 0,4 Stimmrechte. Das gibt's eben nicht. Ah. Sodass die ganze Aktie beim Broker liegt und das Bruchstück ist quasi, ich sag mal, virtuell, aber eben ohne Rechte. Man hat eben keine Stimmrechte und nichts. Man kriegt natürlich den Anteil an Dividende, den kriegt man. Und so behelfen sich die Broker. Mhm. Und es wäre halt schön, wenn die Politik da reagieren würde. Und würde endlich mal das Aktiengesetz da modernisieren, weil das würde in meinen Augen dem ganzen Aktienmarkt auch insbesondere für junge Leute einen riesen Schub geben, weil wer kann sich denn eine Amazon-Aktie für 2.500 Euro leisten?
Das stimmt, ja.
Ne? Also
man will außer doch vielleicht Marcel, 50 oder 100 Euro kaufen.
Ich habe billig gekauft, ich darf das.
Also solltest du in dem Bereich eine Online-Petition starten, send uns gerne den Link. Ich glaube, jeder unserer Zuhörer und Zuschauer ist bereit, diesen dann auch zu unterschreiben.
Ja, das ist ein Riesenthema. Ich spreche da auch mit allen, wenn ich mit den Börsenvorständen spreche, ich sage denen das allen, die sind da auch, am Ende sind die Börsen da auch heiß drauf. Aber es ist wirklich, es ist das Aktiengesetz, was das aktuell verhindert. Und wir hätten es, wie gesagt, gerne, weil wir sehen es ja beim Kryptohandel. Das ist echt top.
Das stimmt. Ist allgemein, denke ich, ein Riesenproblem, die ganze Regulierung dann dahinter, auch gerade für einen Broker, oder?
Ja, wobei, also ich sag mal jetzt, das Thema Bruchstücke ist ja gelöst, ne? Sonst gäbe es die Sparpläne nicht.
Ja.
Ich meine, natürlich muss man halt definieren, es gibt eben nur für eine ganze Aktie das Stimmrecht, fertig. Das kann man ja definieren. Also am Ende ist das eigentlich kein Thema. Und das ist halt, das Problem ist, glaube ich, weil die Politik sich nicht so wirklich für den Kapitalmarkt interessiert. Ich meine, Herr Scholz sagt ja selbst, er hat ein Sparbuch. Was immerhin den Vorteil hat, dass es keine Negativzinsen geben kann auf dem Sparbuch. Aber so wirklich investieren am Aktienmarkt, glaube ich, ist er jetzt nicht so.
Wird es denn bald Sparpläne geben bei Just Trade?
Also Sparpläne haben wir geplant. Das ist natürlich auch ein Thema, was das kriegt ihr sicherlich aus der Community, das kriegen natürlich wir auch von unseren Kunden.
Ja, ETFs natürlich auch auf jeden Fall.
Also da sind wir auch dran, das wird kommen. Ist allerdings, muss man ehrlicherweise auch sagen, wir verfolgen natürlich immer so ein bisschen die Philosophie, dass es irgendwie für null sein muss. Und das ist, muss man sagen, bei Sparplänen extrem schwierig.
Ach so.
Weil die Marge ist natürlich sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Und wenn man sich überlegt, die durchschnittliche Sparplanrate ist jetzt über alle Broker so bei 150 Euro, dann kriegt man nicht wirklich einen Trade für 100. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir dieses Mindestordervolumen von 500 Euro haben. Weil darunter kriegt man die Kosten halt nicht gedeckt. Mhm. So, und das muss man sich halt genau anschauen, wie man es hinkriegt. Aber dennoch sind Sparpläne geplant und wir werden das auch hinkriegen.
Was sind jetzt so die nächsten Pläne, die ihr mit Just Trade habt?
Ja, also wir haben eigentlich fortlaufend Optimierung vor. Mhm. Also was definitiv viele wollen und was auch kommt, und wir haben sie ja auch schon im Web, sind Charts. Die kommen natürlich auch in die App.
Ja.
Also das ist ganz klar, und das ist, wir müssen da halt noch im Backend aufräumen, dass wir das auch in die App reinkriegen. Das ist so ein Thema, was kommt. Wir schauen uns auch neue Handelsplätze natürlich an und überlegen, ob wir da noch was optimieren können.
Stimmt, das war auch eine Frage, die wir bekommen hatten, weil ihr habt ja jetzt Quartricks und Lang und Schwarz. Ich finde es aber wirklich super, und da muss ich euch ein Kompliment machen. Wenn man sagt zum Beispiel, man möchte, das zeige ich jetzt auch morgen in unserem Aktiencheck, ich habe zum Beispiel Silgen Aktien gekauft und er zeigt dir ja gleichzeitig den Spread und alles an bei beiden Börsen, und du kannst ja gleichzeitig dann auch auswählen. Das hat man Bei einem anderen Depotanbieter, bei meiner Hausbank, wo ich noch ein Depot habe, da ist das nicht so. Ja. Und das finde ich wirklich richtig, richtig gut.
Ich glaube, also, die Spread-Anzeige ist fast bei gar keinem. Also so die, ja, die ich so kenne, bisher gar nicht. Das ist total transparent. Ich finde das ein Riesenvorteil.
Ja, ja, das, also das macht der, macht ja der wirklich toll.
Also finde ich auch. Und ich finde halt auch gerade, also der Wettbewerb findet halt bei uns in der Ordermaske statt. Ja. Und ich sag mal, die Börse Alice Exchange ist ja noch recht neu. Ne? Ja. So auch Quotrix ist jetzt vielleicht noch nicht so bekannt. Aber man sieht halt, also am Ende wählt der Kunde ja das aus, wo er am besten den besten Preis kriegt. Und das ist das Schöne. Und
bei mir bis jetzt immer bei Quotrix.
Ja, das ist aber nicht unbedingt so. Aber ich weiß, die stellen gute Preise. Also nicht gar immer, keine Frage. Ja. Aber wir sind halt froh, dass wir also unser Credo war immer Auswahl. Und wir wollen eben nicht nur einen Handelsplatz, mhm, also sondern, ne, und da sind wir auch bei dem Thema, ich sag mal, als dieser GameStop-Wahnsinn war, ne, bei uns war eben kein Ausfall, gar nichts. Und die Kunden können halt jederzeit auch die Handelsplätze wechseln.
Das stimmt, da muss ich auch persönlich berichten, Marcel und ich, wir haben ja in unserem, vor zwei Podcasts haben wir auch mal live gekauft und haben geguckt, wie alles so entwickelt. Ich habe auch mal GameStop mitgemacht und ich konnte bei euch jederzeit verkaufen. Also das war auch nochmal ein wirklich tolle Sache. Jetzt habe ich noch eine Frage, was mich persönlich auch interessiert. Es gibt ja manche Aktien, die sind bei euch noch nicht handelbar.
Grundsätzlich ist es natürlich so, wir können nur das zum Handel anbieten, was auch an den beiden Börsen gelistet ist. Ne? So, es kommt aber manchmal vor, dass, ich sag mal, eine Aktie bei beiden nicht gelistet sind, aber trotzdem in Deutschland gelistet. Also die Bedingung muss immer sein, und da ist das europäische Recht leider so ein bisschen komplex. Also eine Aktie kann in Europa nur oder in Europa nur gehandelt werden, wenn die Firma eine sogenannte Leihnummer hat. So. Und das ist so eine ganz eindeutige Legal Entity Identifier.
Ja, die haben wir auch als Nummer.
Und viele, ich sag mal gerade, kleinere Aktiengesellschaften aus dem Ausland haben diese Nummer nicht. Und damit sind die in Deutschland nicht handelbar. Man muss eh sagen, dass es was ganz Besonderes ist, dass man in Deutschland ausländische Aktien handeln kann. Also ich sag mal, die in Frankreich, eine Euronext, kann ich keine Microsoft- oder Apple-Aktie handeln, das geht gar nicht. Ach so. Das heißt, das ist schon krass. Das ist was ganz Besonderes, dass man in Deutschland, und da bieten wir ja irgendwie 7.300 Aktien aus 52 Ländern an, ja, dass man wirklich Australien, Korea, Japan, China, was auch immer, natürlich auch klar USA, ne, dass man die halt handeln kann. Ja. Aber das muss eben, die müssen diese Nummer haben. Wenn das nicht geht, dann geht das nicht. So, aber was halt schon vorkommt, ist, dass Kunden uns schreiben, hier, ich habe hier diese Aktie, kann man die bei euch handeln? Und dann fragen wir durchaus, wir haben ja einen engen Draht auch zu unseren beiden Börsen, und dann fragen wir die. Und das ist schon durchaus vorgekommen, dass wir dann Aktien freigeschaltet haben, weil die Börse sagt, klar, mache ich. Dann kümmern die sich, das muss von der BaFin genehmigt werden. Also jedes Mal wird das dann eingereicht bei der BaFin, die genehmigen das. Und dann wird die freigeschaltet. Also das ist durchaus denkbar.
Dann haben wir eigentlich alle Fragen so geklärt, die wir haben. Wir können es wieder immer nur sagen, wir sind begeistert wirklich von Just Trade. Also wir sind auch sehr froh über die Partnerschaft, die wir mit euch haben. Wir können es auch jedem wirklich nur empfehlen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Das macht einfach Spaß bei euch. Die Übersicht ist super. Die App ist hervorragend. Wir sind ja auch begeistert, dass es euch nicht nur als App gibt, sondern auch als Webversion. Das ist mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig.
Dito.
Und
ja, absolut.
Dann, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne, gerne.
Ja, jeden, den es interessiert, ein Depot bei Just Trade zu eröffnen, den Link findet ihr ganz einfach in den Shownotes. Und, oder ihr geht einfach auf www.justtrade.de.
Genau, dann bedanken wir uns bei dir für das tolle Gespräch, für das informative Gespräch,
ja,
für die Insights. Und
ja, dann bis bald.
Bis bald.
Genau, bis bald. Also, danke, tschüss.
Danke, tschüss. Philipp.
Ja.
Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt, oder?
Ja, also, was mich wirklich am meisten überrascht hat, ist, dass es extremst ein großes Privileg ist, dass wir in Deutschland ausländische Aktien handeln dürfen.
Ja, hätte ich auch nie gedacht. Also gerade, dass die Amerikaner dann nur ADRs kaufen können und oder die Franzosen gar nichts, die armen Schweine. Ist gar nicht so einfach, ne?
Also wirklich Hammer. Mir hat es wirklich gefallen. Wir beide können euch nur Just Trade ans Herz legen. Und ganz wichtig, wir kriegen auch heute für diese Folge von Just Trade kein Geld. Es war wirklich, dass wir das einfach mal machen wollten. Wir wollten euch einfach mal näher bringen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen von so einem Broker. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass man 9 Mitarbeiter nur hat. Ich dachte wirklich, da ist eine riesen Armee an Programmierern und überall dahinter. Aber da sieht man mal, wie effizient es doch eigentlich ist, einen Broker zu betreiben und auch wie kostengünstig es doch geht. Ich sehe es ja immer wieder bei meiner Hausbank. Ja, da zahle ich 9,95 € für jeden Kauf. Ja. Und wie ist es denn bei dir? Wie ist denn deine Erfahrung bisher mit deinem Just Trade Depot?
Ja, also mein Learning heute hier bei dem Interview mit Michael war natürlich super, super hoch und ich habe viel mitgenommen. Ja. Und natürlich bin ich auch total begeistert, habe auch jetzt wieder frisch gekauft über die App eben. Und es macht schon Spaß, ist sehr einfach und ich kann die Vorteile total nachvollziehen. Auch wenn sicherlich hier und da noch ein paar Sachen zu verbessern sind, wie er schon gesagt hat, dass sich die auch entwickeln, sind noch recht jung am Markt. Ja. Und das ist ja auch etwas, was völlig natürlich ist.
Gut, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.